ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Klaus Dörre.
Ich grüße Sie. Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Soziologe. Sie waren Professor für Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie an der Universität Jena. Und seit bald einem Jahr haben Sie in Kassel das Fachgebiet sozioökologische Nachhaltigkeitskonflikte.
Ganz genau.
Als Gastprofessor inne. Womit beschäftigen Sie sich jetzt ganz genau? Was ist so Ihr Lebensthema als Soziologe?
Ja. Also es war einmal die gesamte Arbeitswelt. Ja, also angefangen von prekären, flexiblen Beschäftigungsverhältnissen bis zu den Arbeitsbeziehungen, Gewerkschaften. Große Bandbreite. Jetzt ist aber der Schwerpunkt das, was man Transformation nennt. Also eigentlich der sozial-ökologische Umbau der Wirtschaft, des Industriemodells, die Konflikte, die dabei entstehen, die Digitalisierung. Da liegt der Schwerpunkt drauf und das machen wir dann auch mit empirischen Studien in den Betrieben, Werken und so weiter.
Also das ist das, was Sie jetzt gerade als in Ihrer Gastprofessur tun.
Genau.
Sie waren ja vorher viele Jahre in Jena als Professor.
Ich glaube, Sie sind als Senior-Professor immer noch dort.
Ja. Betreuen da noch Forschungsprojekte.
Ja.
Was haben Sie dort gemacht? Unterschied sich das ein bisschen? Andere Schwerpunkte?
Also dieses Thema Transformation habe ich aus Jena mitgebracht. Mhm. Wir haben in Jena außer immer noch so ein Standbein gehabt in die Wirtschaft rein, also auch mit einer Beratungsfunktion für kleinere, mittlere Unternehmen. Ich bin da immer noch einer der Leiter des Zentrums für digitale Transformation in Jena, Thüringen. Das ist so eine Mischung gewesen aus den gleichen Themen eigentlich, was aber auch jetzt eine Rolle spielt und damals in Jena schon angefangen hat, so als Beifang war, die rechte Orientierung in der Arbeitswelt, könnte man sagen. Also die
politisch rechts.
Politisch rechts. Mhm. Also überraschende Befunde, dass selbst gewerkschaftlich aktive Jugendliche, war schon in den 1980ern, ein Thema Ende der 1980er, dass die nach rechts außen drängten in einer gewissen Weise. Und das hat mich immer beschäftigt, so ein Thema, was sich durchgehalten hat, fast über die Jahrzehnte, könnte man sagen.
Ja, sprechen wir auch drüber. Das ist interessant natürlich auch in Ihrer eigenen Vita, das Ganze zu verarbeiten, weil Sie sind ja groß geworden in den späten 70ern, späte 60er, frühe 70er, das war so Ihre Jugendzeit.
Ich habe in Marburg studiert zu den Hochzeiten. Ja. Der Post-68er Studierendenbewegung.
Ja, Marburg auch noch so eine Hochburg, sage ich jetzt mal.
War in den Gesellschaftswissenschaften sehr stark nach links verschoben.
Ja, und da kam die Revolution ja eher von links und, sage ich mal, die gesellschaftlichen Umbrüche wurden auch eher mit einer anderen Geisteshaltung, sage ich mal, umgetrieben. Ja, das heißt, das ist ein Thema, das beschäftigt Sie natürlich ganz besonders.
Ganz klar. Also hat auch in meiner Abschiedsvorlesung in Jena eine Rolle gespielt, wo ich ein bisschen formuliert habe. Also es war ein echter Zweifel, hat das überhaupt was gebracht, was ich getan habe, angesichts der Tatsache, dass wir in Thüringen also die AfD als stärkste Partei inzwischen haben in den Polls über 40% und mit Überrepräsentanz unter den Arbeitern. Ja? Und das wirft so ein bisschen die Frage auf, alles was du gemacht hast, die Kritik, die wissenschaftlichen Überlegungen, ist das verpufft? Macht das einen Sinn? Also es hat mich schon umgetrieben, treibt mich immer noch um.
Bevor wir da gleich noch im Laufe der Sendung etwas tiefer einsteigen, haben Sie so eine erste Antwort auf die Frage, die Sie gerade selbst aufgeworfen haben, nämlich warum gerade die sogenannte Arbeiterschaft, gibt es die überhaupt noch so klar wie früher? Also gibt es diese Arbeiterklasse eigentlich noch?
Also die eine Arbeiterklasse gibt es nicht mehr. Ich würde von drei von löhnenabhängigen Klassen sprechen. Also ganz unten sind die, die in reguläre Erwerbsarbeit gar nicht mehr reinkommen. Die untere Klasse. Dann etwas, was ich nicht abwertend gemeint als konventionelle Arbeiterinnenklasse bezeichnen würde. Das reicht von dem Industriearbeiter bis zur Kassiererin im Supermarkt. Ja, es sind mehrheitlich Angestellte. Darin sind die Industriearbeiter eine schrumpfende Fraktion. Aber immer noch 7-8 Millionen. Und dann gibt es eine neue Arbeiterklasse, akademisch gebildet. Aber ohne Kontrollmacht über Personen, das sind eigentlich Lohnabhängige, das sind die sensibelsten für die großen gesellschaftlichen Themen. Und da konzentrieren sich die politischen Parteien drauf, die linken Parteien, vor allen Dingen also Grüne, SPD, Linkspartei und so weiter, während sie in der konventionellen Arbeiterklasse nicht mehr repräsentiert sind.
Also Arbeiterklasse im Grunde genommen heißt es, ist gleichzusetzen mit Abhängigkeit.
Ja, abhängige Lohnarbeit, aber bei der konventionellen Arbeiterklasse kommt dazu, dass es meist Tätigkeiten sind, gar nicht mal einfache Tätigkeiten, aber solche, die in der Befehlskette relativ unten angesiedelt sind. Also man bekommt gesagt, was man zu tun hat mit allem, was dazugehört.
Sie kommen sowas von richtig heute. Wir sind ja schon lange Zeit verabredet, muss man sagen. Denn wir haben jetzt eine Debatte zu Arbeitszeiten. Das passt perfekt in Ihr Betätigungsfeld. Den hat die Mittelstands- und Wirtschaftsunion angestoßen. Und zwar beginnend mit vielleicht diesem zentralen Zitat des Bundeskanzlers.
Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Ja, also kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit, so heißt titelt der Antrag dieser Mittelstands- und Wirtschaftsunion für den CDU-Parteitag Ende Februar. Und seitdem wird wild debattiert. Was suggeriert uns denn diese neue Wortkreation?
Naja, der Subtext ist, wir sind ein bisschen faul geworden und müssen die Ärmel hochkrempeln und jetzt mal ordentlich reinhauen. Dass das zu Verwerfungen selbst in der eigenen Partei führt, wundert mich überhaupt nicht. Weil wenn Sie mal auf die Zahlen schauen, nüchtern die Zahlen, das Volumen an bezahlten Arbeitsstunden ist nie größer gewesen seit den 2000ern als jetzt. Ja, also wir sind auf einem Rekordniveau. Was jetzt scheinbar irritiert ist, dass die durchschnittliche Wochenarbeitszeit etwas kürzer geworden ist. Mhm. Seit Beginn 2000er, ja. Wie ist das zu erklären?
Ich gucke jetzt mal gerade. Ja. Ich habe die durchschnittliche Wochenarbeitszeit gerade da. In Deutschland liegt sie bei 34,8 Stunden.
Ja, ist leicht zurückgegangen.
Der EU-Schnitt liegt bei 37,1 Stunden.
Ja.
Also kann man sagen, wir arbeiten ja weniger als unsere europäischen
Nachbarn. Aber wie gesagt, schauen Sie auf das Volumen an bezahlten Arbeitsstunden. Rekordhoch. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass der Beschäftigungszuwachs über die Teilzeit gekommen ist. Die Teilzeitquote ist gestiegen seit den 2000ern auf etwa 40%. Das sind jetzt 17 Millionen Menschen. Das waren, also 2000 waren es so 11 Millionen etwa. Wie ist das zu erklären? Das sind vorwiegend Frauen.
Also es sitzt jede zweite Frau tatsächlich in der Statistik
also
und jeder siebte Mann.
Ganz genau. Also die Männer arbeiten überwiegend Vollzeit, ist die Erwerbsquote auch etwas höher als bei den Frauen, wobei bei den Frauen ist sie stark angestiegen. Warum arbeiten Frauen Teilzeit? Das ist relativ simpel, weil sie trotz allem, was sozusagen an Gleichstellung passiert ist und partnerschaftlichen Lebensvorstellungen und so weiter, Gleichberechtigung, Gleichstellung, immer noch das Gros der Hausarbeit, der Sorgearbeiten und so weiter machen. Ja? Wenn Sie das mitrechnen, also das verschwindet ja immer, unbezahlte Sorgearbeiten und so weiter, dann würden Frauen durchschnittlich eine Stunde länger in der Woche arbeiten als die Männer. Vor allen Dingen ist das Volumen an unbezahlten Sorgetätigkeiten doppelt so groß wie das Volumen an bezahlten Arbeitsstunden. Das ist ja die Voraussetzung für alles. Ne? Ja. Und wenn Sie jetzt anfangen, die Teilzeit zu kappen, dann erklären Sie den Frauen mal oder auch den Männern, wenn sie in dieser Rolle sind, wie sie eigentlich ihre Sorgetätigkeiten noch erledigen wollen.
Apropos eine Stunde länger, Herr Dörrel, keine Debatte ohne den bayerischen Ministerpräsidenten, ohne Markus Söder. Der verlangt ja, Zitat, eine Stunde mehr Arbeit in der Woche würde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt. Das hat er gesagt in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Ist das eine fundierte Rechnung? Was sagen Sie als Arbeitsmarktsoziologe?
Naja, wenn man das jetzt mal in Lohn ausdrücken würde und würde sagen, eine Stunde mehr unbezahlt oder bei gleichem Lohn, dann ist das eine erhebliche Lohnkürzung. Ne?
Und er meint wahrscheinlich ohne Lohnausgleich.
Ne? Ja, meint er, gehe ich stark von aus. Ja. Es kommt aber Folgendes dazu, wenn Sie jetzt mal die Überstunden nehmen. Ja, wir haben unglaubliches Volumen an Überstunden und ein Großteil davon ist nicht bezahlt. Ja, wir haben enorm polarisierte Arbeitszeiten. Die Hochqualifizierten arbeiten oft viel zu lange und die in unfreiwilliger Teilzeit würden gerne länger arbeiten. Ja? Und mit so einer pauschalen Geschichte wie jeder eine Stunde mehr kommen sie überhaupt nicht weiter. Vor allen Dingen, drittes Argument, wenn sie glauben, sie werden produktiver, nur weil sie statt 8 Stunden 9 Stunden vorm Bildschirm sitzen. Das ist lächerlich. Ja. Also Sie haben vorm Bildschirm vielleicht 6 produktive Stunden. Ja, die wenigsten, die noch in der Industrie mal lochen, für die ist es dann harte Knochenarbeit, weil die haben oft 3-4-Schichtsystem. Ja, eine Stunde länger, das bedeutet einiges für die. Aber für diejenigen, die jetzt sozusagen am PC hocken etc., macht eine Stunde mehr nicht produktiver. Wir haben ein Problem mit der Arbeitsproduktivität, aber eine Stunde länger pauschal bringt gar nichts. Das ist Populismus.
Die Lifestyle-Debatte, nenne ich es jetzt mal so, oder Lifestyle-Teilzeit-Debatte, das Wort soll ja nun scheinbar aus dem Antrag wieder gestrichen werden.
Besser so für die Antragsteller.
Ja, ja gut, ich glaube, das Kind ist jetzt schon im Brunnen, liegt da schon. Aber es hat was gemacht mit den Leuten und das sieht man hier an SWR1-Hörer Christian Volk, der schreibt, ich arbeite im Handwerk jeden Tag um die 8,5 Stunden und da ist die Erschöpfung abends deutlich zu spüren. Ja. Gleichzeitig bekomme ich vom Bundeskanzler sinngemäß gesagt, wie faul ich bin und bekomme ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich mal krank bin. Des Weiteren muss ich mit meinen fast 30 Jahren jetzt schon um die Rente bangen. Das geht noch weiter, aber wir nehmen das jetzt mal so sinngemäß mit. Danke, Herr Volk. Weil es ja darum geht, also es fühlt sich jetzt ein Mensch wie er angesprochen, den der Kanzler wahrscheinlich gar nicht meint.
Ja, beziehungsweise er hat es nicht durchdacht, so würde ich das sagen. Das war eine fahrlässige Aussage, nicht? Und all diejenigen, die wirklich im Stress sind, also selbst bei denjenigen, die, sagen wir mal, eine Arbeitszeit von 35 Stunden haben, tariflich und so weiter, was für so einen Handwerker nicht unbedingt zutrifft, wenn die im Mehrschichtsystem arbeiten, dann ist Freizeit ja nicht frei verfügbare Zeit. Ja, es ist ganz oft so in der betrieblichen Arbeitswelt, dass sie changieren müssen, dass sie dann kommen müssen, wenn produziert wird und so weiter. Ja, dazu kommt auch im Gesundheitspflegesektor eine enorme Intensivierung von Arbeit. Also immer weniger Leute müssen immer mehr machen. Und dann haben sie dieses System der Sekundenpflege, ja, wo, oder Minutenpflege, wo genau abgezirkelt ist, wie lange sie sich bei einem Patienten aufhalten dürfen, etc., etc. Das ist enorm belastend. Ja? Und wenn dann eine Debatte geführt wird über Arbeitszeitverlängerung, mit dem Unterton, ihr verdient zu viel, ihr macht euch einen Lenz und so weiter, das verstärkt ein Gefühl, was ohnehin schon da ist, dass man ungesehen ist, in der Politik, in der Gesellschaft abgewertet wird. Dieses Gefühl wird verletzt. Und das beantworten viele mit Außenseiterstolz. Wir werden nicht gesehen, aber dann zeigen wir es euch.
Genau, dieses Gesehenwerden, da haben Sie auch ein gutes Erklärungsmuster für, weil Sie ja auch oft durch die Universität Jena den Blick aus Ostdeutschland mitbringen, der oft ganz spannend ist, weil da geht es ja darum, auch Menschen zu betrachten, die abseits der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr wohnen, wo beide arbeiten gehen müssen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Jetzt noch eine Frage, also wollen wir den Kanzler vielleicht auch mal richtig verstehen?
Okay.
Vielleicht wollte er uns ja sagen, Leute, die Wirtschaft ist im Sinkflug, wir müssen jetzt alle mal gemeinsam anpacken. Wäre das nicht auch eine Aussage, wo man sagen muss, das ist doch richtig?
Ich vermute, dass er es genau so gemeint hat. Nur so einfach ist das nicht. Nehmen Sie mal folgende Situation. Oder ich mache ein anderes Beispiel. Also die Vorstellung, dass Wirtschaft effizienter produziert und effektiver produziert, nur weil man den Arbeitstag verlängert, ist unsinnig. Das können Sie schon nachlesen bei Thomas Moreau's Utopia, der sich lustig macht darüber, über die Vorstellung, dass alle glauben, wenn man nur 8 Stunden arbeite, dass man dann weniger Output erzeuge. Ja? Das hat auch die Pandemie eigentlich gezeigt. Ja? Im Homeoffice beispielsweise waren die Leute durchschnittlich 4% produktiver, wenn man so will. Ne? Mhm. Und der Kern ist aber, das deutsche und europäische Industriemodell leidet an einer Innovationsschwäche. Stichwort zu spätes Einsteigen in Elektromobilität und so weiter. Innovationsvorsprünge bei chinesischen Anbietern. Wie wollen Sie das kompensieren mit längeren Arbeitszeiten? Das verschiebt das Problem in eine falsche Richtung.
Das ist auch ein wichtiges Thema, aber dazu jetzt mal eine Frage. Warum stecken wir jetzt gerade in so einer, also kommen wir auf jeden Fall drauf, die Automobilindustrie ist ja gerade für uns im Südwesten sehr wichtig. Warum stecken wir jetzt gerade, wo wir jetzt auch von einem mittelständischen Unternehmen nach dem anderen hören, dass es aufgibt und wo die Großen auch hier im Land Arbeitsplätze im 4- bis 5-stelligen Bereich abbauen, also Bosch zum Beispiel will bis Ende 2030 rund 20.000 Stellen abbauen. Mercedes verschickt tausende Abfindungsangebote. Warum stecken wir da in so einer Arbeitszeitdebatte jetzt drin?
Weil das ein typisches Muster ist, dass in Krisensituationen die Arbeitgeberseite oft geht in Richtung, es liegt gewissermaßen an der sozialen Hängematte und an den Beschäftigten. Das ist ein typisches Muster. Die Gewerkschaften werden immer verantwortlich gemacht. Es war nur in der Krise 2007 bis 2009 anders. Also die Utopie des Kapitals, würde mein Kollege Eric Olin-Wright gesagt haben, würde er noch leben, ist immer möglichst regelungsfrei und zu möglichst niedrigen Arbeitskosten produzieren zu wollen. Und wenn die Gelegenheit da ist, nutzt man sie. Ja? Aber jetzt kommt eben dazu, das gesamte Industriemodell hat zum Beispiel auf billigem Erdgas aus Russland basiert. Ja, bei BASF in Ludwigsburg 50%.
Ludwigshafen,
Entschuldigung. Nicht 50% der Energie kamen daher. Und das ist weg. Dafür können die Belegschaften überhaupt nichts. Und das kann man auch nicht kompensieren, wenn man länger arbeitet. Ja, das ist nicht einzuholen. Deshalb finde ich, wird der Fokus der Debatte in eine Richtung verlagert, wo eigentlich die Kernprobleme nicht benannt werden.
Herr Dörre, wir sprechen über die Arbeitszeiten. Haben wir nicht eher ein Problem, wir haben gerade auch die Automobilindustrie angesprochen, dass wir in den kommenden Jahren wahrscheinlich viel zu viele offene Stellen auch haben werden, wenn man auf die Entwicklung der Arbeitskräfte schaut und auch auf die Nachfrage, die wir jetzt gerade haben. Weil wenn wir jetzt ja, und das sagt ein Hörer jetzt auch ganz treffend, oh, das geht hier so schnell, da flitzen die Nachrichten schon wieder nach unten. Wilfried Karl sagt, dass wenn wir alle eine Stunde mehr arbeiten, wird entsprechend mehr produziert. Das muss ja auch verkauft werden, beziehungsweise entsprechender Bedarf da sein. Aber genau da hapert es zurzeit. Und das ist ja auch mit den Arbeitsplätzen so. Also und dann haben wir ja die vielen Babyboomer. Sind Sie eigentlich auch einer?
Ich bin auch einer, ja. Ich war immer zu viel.
Sie sind ja schon in Rente quasi, ja. Ne? Werden ja eigentlich schon im Ruhestand, könnten schon im Ruhestand sein.
Ja, aber ich folge Frau Baas und arbeite weiter.
Ja. Arbeiten weiter, genau. Aber viele gehen jetzt in Rente. Also wozu jetzt diese Debatte? Wir brauchen doch eher Leute, die arbeiten, in Teil- und in Vollzeit, alle.
Ja, es ist eine paradoxe Konstellation. Auf der einen Seite steigt die Arbeitslosigkeit wieder auf über 3 Millionen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir nach wie vor nicht nur Fachkräfteengpässe haben, sondern sogar Arbeitskräfteengpässe. Versuchen Sie mal in der Zulieferindustrie in Südwestsachsen Personal zu bekommen. Also Sie bekommen es faktisch nur noch über migrantische Arbeitskräfte in der Leiharbeit, wenn Sie so wollen. Ja, Sie haben enorme Schwierigkeiten, die Arbeitsplätze überhaupt zu besetzen. Ne? Und das ist eine ganz komplizierte Gemengelage, ja, auf die man mit einer Stunde mehr gar nicht adäquat reagieren kann.
Es gibt ja noch mehr Forderungen, nämlich Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. 14,5 Krankheitstage im Schnitt sind zu viel, sagt auch der Kanzler. Mhm. Und schrittweisen Abbau, und da kommen wir jetzt eigentlich zum Thema dahinter, nämlich ein Hintergrund hinter dieser Diskussion ist ja die Rente. Also auch die sogenannte Rente mit 63, die abschlagsfreie frühzeitige Rente, soll abgeschafft werden für besonders langjährig Versicherte.
Ja, es sind unterschiedliche Probleme. Fangen wir mit der Rente an. Wenn Sie sich den Gesamtarbeiter anschauen, ist der nirgendwo in Europa älter und nirgendwo arbeiten mehr Menschen über 55 bis 64 als in Deutschland. Also der Anteil an den Gesamterwerbstätigen zwischen 55 und 64 Jahre, der ist bei uns 25% und der ist im Durchschnitt in allen anderen EU-Ländern etwa 20%. Ja, das heißt, wir haben ohnehin schon ältere, überdurchschnittlich stark in den Arbeitsmarkt integriert. Ne? So, und dann muss man halt genauer hinschauen. Für viele ist ein höheres Renteneintrittsalter nichts anderes als eine Gehaltskürzung. Und wenn Sie 14,69 Euro verdienen in der Zulieferindustrie im Erzgebirge, ja, da können Sie sich vorstellen, was das für die Rente bedeutet. Ja, wenn Sie lange prekär gearbeitet haben etc. Also es ist ungeheuer schwierig. Mhm. Ich glaube, da tut sich der Kanzler keinen Gefallen. Ich würde noch einen Aspekt hinzufügen. Das ist sozusagen der Realitätskern in der ganzen Debatte. Wir haben natürlich aufgrund der veränderten Arbeitsmarktlage, die wir hatten vor der Pandemie, dass wir gewissermaßen einen Arbeitsmarkt hatten, der von einem Käufer zu einem Anbietermarkt geworden ist. Ja, es wurden Leute gesucht, überall. Ja, haben wir natürlich auch eine Anspruchsentwicklung, gerade in der jüngeren Generation, die aus meiner Sicht zu Recht sagen, wir wollen sinnvoll arbeiten. Wir wollen nicht alles der Erwerbsarbeit unterordnen. Also die haben ein viel weiteres Arbeitsverständnis, einen viel weiteren Arbeitsbegriff. Dazu gehören die freien Tätigkeiten, die Hobbys, die Arbeit, Eigenarbeit und so weiter. Das gehört alles dazu. Ja? Und diese Haltung, die ist ausgeprägt, gerade bei Jüngeren. Erlebe ich auch bei meinen Mitarbeitenden. Ja? Die wollen nicht alles der Arbeit und der Karriere unterordnen. Ich finde das eher einen bemerkenswerten Anspruch. Nebenbei, wir haben schon mal kurz über 68 und den Zeitgeist gesprochen. Mhm. Der 68er-Bewegung ging voraus ein Geist der Auflehnung, könnte man sagen, der mit Arbeitsverweigerung einherging. Lange Krankheitstage oder viele Krankheitstage, Protest gegen sinnentleerte Arbeit und so weiter. Und daraus erwuchs eine Protestbewegung, wenn man so will. Ja? Deshalb sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man solche qualitativen Ansprüche an die Qualität der Arbeit, wenn man die pauschal über Bord kippt. Ich finde das gut, dass gerade jüngere und qualifizierte Leute, aber auch andere überlegen, ja, was will ich eigentlich vom Leben?
Ja, weil ich war jetzt gespannt, was kommt. Also kritisieren Sie eher diesen Anspruch, den Sie bei der jungen Generation sehen?
Ich halte den für bemerkenswert und gut, wenn man so will.
Aber passt der noch in die Zeit?
Ja,
wir müssen alle anpacken, um die Wirtschaft wieder nach oben zu ziehen.
Ach, auf der anderen Seite haben wir eine Debatte, was mit KI alles eingespart werden kann, selbst an qualifizierten Tätigkeiten und so weiter. Ja. Nein, ich finde das einen guten Anspruch, genau zu überlegen, was will ich vom Leben und nicht alles der Karriere unterzuordnen. Und ich würde mir eher wünschen, dass das regelrecht in einer organisierten Form auch eingeklagt wird. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben in den Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen, jetzt haben wir mal ein anderes Bundesland, haben wir einen 9-wöchigen Erzwingungsstreik gehabt, der sich einfach darauf richtete, dass die Bedingungen in der Arbeitstätigkeit in den Kliniken als unzumutbar erfunden wurde. Also alles betriebswirtschaftlichen Kalkülen untergeordnet und das in Universitätskliniken. Ne? Das hat dazu geführt, dass viele sich die Frage gestellt haben, macht unsere Tätigkeit so noch einen Sinn? Alles ökonomisiert und so weiter. Ne?
Keine neue Entwicklung, ne?
Ganz genau,
im Gesundheitsbereich.
Ganz genau. Und ich finde gut, dass sowas eingeklagt wird, und halte es für problematisch, wenn das im politischen Raum einfach übergangen wird. Ja, das rächt sich dann.
Wir bleiben in der Arbeitszeitdebatte drin. Das berührt die Menschen. Das sehen wir an der Anzahl der Zuschriften der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Die ist einfach massiv heute. Kommen wir mal dazu. Also es wird, also die Aussage von Friedrich Merz und von der Wirtschaftsunion, die beschränkt sich ja sehr stark auf die Arbeitnehmenden. Gibt es nicht andere Mechanismen, die man aktivieren könnte, um mehr Menschen zu mehr Arbeit zu motivieren und damit die Wirtschaft anzukurbeln?
Na, am besten wird immer gearbeitet, wenn man motiviert arbeitet. Ja, und motiviert arbeitet man, wenn 5 Kriterien erfüllt sind. Also man muss wirtschaftlich unabhängig sein, also leben können, einigermaßen gut leben können von der eigenen Arbeit. Die Arbeit muss Sinn machen, man muss sich selbst entfalten können, man muss gewertschätzt werden durch die Gesellschaft, es müssen gute Sozialbeziehungen am Arbeitsplatz möglich sein und man muss eine längerfristige Lebensplanung drauf gründen können. Ja? Nur dann ist übrigens Arbeit auch demokratieförderlich, argumentiert der Philosoph Axel Honneth. Ja? Mhm. Das halte ich für eine richtige Überlegung, die ist aber normativ, wenn man so will. Nicht? Also so wünscht man sich das und so wäre es demokratieförderlich, aber die reale Arbeitswelt sieht eben ganz anders aus. Ja? Aber das ist eben das, was in dieser Arbeitszeitdebatte unterschätzt wird. Die effizientesten, effektivsten Belegschaften sind die, die hochmotiviert sind. Ja?
Also es gibt ja konkrete Vorschläge, auch zum Beispiel von unserem Hörer Pablo aus Aalen, der schreibt, wäre es nicht ein Anreiz zu sagen, man bekommt Überstunden zum Beispiel steuerfrei ausgezahlt?
Das gibt es ja zum Teil schon, aber das Problem ist, mehr als die Hälfte aller Überstunden wird gar nicht bezahlt. Ja, also sie leisten die, ohne
das
bezahlt
ist die
Realität, zu werden.
Ja, auch na? Die wird hier viel beschrieben.
Ja, und dann nützt ihnen die Steuerbefreiung nichts, weil sie gar nichts dafür bekommen.
Marcel Fratscher, der Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung, der hat ja immer wieder auch die Ehegattensplitting-Reform angeschrieben, weil es ja eben vor allem die Frauen sind, dass man die eben aus diesem Steuermodell befreit, dass es sich eben auch für beide dann lohnt, mehr zu arbeiten. Weil das oft im Ehegattensplitting eben nicht der Fall ist.
Ja, ich kann dem was abgewinnen, aber es würde nicht ausreichen. Weil wenn sie sozusagen das Umfeld nicht entsprechend organisiert haben, also die Kinder, wie werden sie betreut, kann man überhaupt Vollzeit arbeiten, etc., etc. Also da gehört ein ganzes Umfeld dazu, was sich verändern müsste und das ist alleine mit steuerrechtlichen Fragen nicht genügend zu korrigieren. Ich spreche aber nicht dagegen.
Ja. Ja. Kriegen viele, viele Mails auch aus der Lebensrealität. Daniela aus Ludwigsburg, diesmal wirklich Ludwigsburg, die schreibt uns, ich möchte auch anmerken, dass in manchen Berufsfeldern es fast nur Teilzeitstellen gibt. Sie arbeitet zum Beispiel in der Bibliothek, da gibt es überhaupt keine Vollzeitstellen zu besetzen. Und Martin aus Sulzfeld weist uns darauf hin, dass die Arbeit sich in den letzten Jahren massiv verdichtet hat. Die Veränderung des Arbeitsaufkommens seit den 80er Jahren bis heute hat er mitbekommen. Ist das ein wichtiger Punkt?
Ja, beides. Also Sie haben gerade im öffentlichen Dienst oft nur Teilzeitstellenangebote und dann arbeiten Sie sozusagen in erzwungener Teilzeit und würden gerne mehr. Im Durchschnitt würden Frauen, die in Teilzeit arbeiten, gerne etwa eine Stunde länger die Woche arbeiten. Ne? Also da wäre das möglich, dann aber gegen Bezahlung natürlich auch. Aber wenn sie das Angebot nicht haben, weil die öffentlichen Kassen leer sind, dann werden sie sozusagen in die Teilzeit gezwungen, in einer gewissen Weise. Und die Intensivierung der Arbeit, die ist überall zu beobachten. Ja, ich habe die Kliniken genannt, aber nehmen Sie mal die Post oder Ähnliches. Ne? Also die Briefzusteller, Paketzusteller, die Zustellungsbezirke werden immer größer und die Last, die sie transportieren müssen, immer schwerer. Mhm. Ja, und das geht richtig auf die Knochen. Ne? Ja. Das ist so ein Beispiel, wo Sie das erleben, dass immer weniger Menschen eigentlich immer mehr arbeiten müssen.
Mehr prekäre Arbeitsverhältnisse auch da sind. Andere Stimme kommt von unserem Hörer Valentin aus Tübingen, der ist auch ein bisschen auf der Palme. Sagen Sie bitte Ihrem Gast, dass in Deutschland ein Mitarbeiter 35 Stunden arbeitet, 30 Tage Urlaub und 16 Tage krank. Er hat als Lehrling 1965 40 Stunden plus Samstag gearbeitet. Damals wollte man arbeiten, um Geld zu verdienen, heute Geld ohne Arbeit, sagt er. Der Kollege soll doch mal in einen Industriebetrieb reinschauen, da arbeitet sich keiner zu Tode und die bekommen alle 4.000 Euro plus plus.
Also Industriebetriebe kenne ich jetzt aus dem FF. Wir untersuchen gerade im Automobilcluster Südwestsachsen. Da arbeitet niemand nur 35 Stunden, weil es diesen Tarifvertrag gar nicht gibt. Hat man bisher nicht durchgesetzt, die 35-Stunden-Woche im Osten. Es gibt ein enormes Lohn- und Gehaltsgefälle. Sie arbeiten selbst für einen Logistiker, der für VW arbeitet und die Menschen ans Band bei VW stellt in Zwickau. Die arbeiten für 2.000 Euro im Monat und kriegen 1.000 Euro weniger als die Stammbeschäftigten bei VW. Und je tiefer sie in der Zulieferkette gehen, sind sie bei 14,69 €, habe ich schon gesagt. Ja. Mhm. Und sie haben eine enorme Anhäufung von Arbeitsüberstunden, die teilweise nicht bezahlt werden, weil es steuerlich nicht günstig wäre. Aber hinzu kommt Folgendes. Die arbeiten alle in Drei- und Vierschichtsystemen. Also eine Gießerei in Annaberg, die wir untersucht haben, Vierschichtsystem. Das müssen Sie sich vorstellen, ja. Das heißt, sie haben im Monat ein Wochenende, wo sie die Familie mal treffen. Und auch das auch nur, wenn die Produktion sozusagen kontinuierlich geplant werden kann. Im ganzen Zulieferbereich müssen sie immer gucken, wie die Endhersteller nachfragen beziehungsweise ihre Abnehmer nachfragen und so weiter. Das heißt, diese enorme Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse führt dazu, dass freie Zeit nicht frei verfügbare Zeit ist.
Dann sind wir wieder bei dem Punkt. Dann sind wir auch wieder bei der jungen Generation.
Ganz genau.
Ein anderer Punkt kommt von einer Dame, die, glaube ich, von der Arbeitgeberseite stammt. Das meine ich zu erkennen, die aber hier nicht genannt werden möchte. Ihr ist der Fokus auf Arbeitgeber zu wenig. Tatsächlich ist es nämlich so, dass engagierte Mitarbeitende ihre Motivation verlieren, wenn sie Kollegen haben, die sich montags und freitags krank melden, um dadurch ihre Freizeit zu verlängern. Gegenüber den Kassen zum Beispiel hat der Arbeitgeber keine Möglichkeit, das zu melden, da das nur bei längerfristigen Erkrankungen gemacht wird. Also ein anderer Punkt, sagt sie, Ausnutzung des Homeoffices. Sie kennt auch Kollegen, die ihr ganzes Haus umgebaut haben, während der Computer lief. Ist da was dran?
Das mag es in Einzelfällen immer geben. Ich kann die Ausmaße nicht sagen. Aber zum ersten Punkt, in der Regel sind alle darauf angewiesen, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihren Kolleginnen und Kollegen haben. Das ist oft wichtiger als Lohn und Gehalt und Arbeitszeit. Ne? Wenn da wirklich die sogenannten Faulen dabei sind. In der Produktion würde man richtig sagen, faule Eier, die Arbeiter, nicht?
Das hat es schon immer gegeben.
Ja, hat es immer gegeben. Ja. Dann gibt es Druck aus dem Team. Ja, also das halten sie nicht lange durch. Da müssten sie schon sehr abgezockt sein und schon weit, weit weg von allem, um das durchzuhalten.
Weiß ich nicht, Herr Dörre, ob ich das aus meiner beruflichen Erfahrung so unterschreiben würde.
Gut, ich bin selber Arbeitgeber, Projektleiter. Ich hatte zeitweilig über 60, 70 Leute. Jetzt sind es aber immer noch viele in meinen Forschungsprojekten. Ich kenne das Problem auch, dass Arbeit nicht gemacht wird, die man vereinbart hat. Ja, da sind sie immer in schwierigen Situationen. Das erkenne ich an. Aber wie sind die Fakten, das, was man statistisch abbilden kann? Die Fakten sind, das größere Problem ist der Präsentismus. Also Leute gehen zur Arbeit, obwohl sie krank sind. Ja, und das ist statistisch nachgewiesen. Mhm. Quantitative Erhebung, WSI. Ne? Und das ist ja viel gefährlicher. Ne? Und zweiter Punkt, diese Zunahme psychischer Erkrankungen. Also die psychischen Belastungen nehmen zu am Arbeitsplatz. Und viele trauen sich nicht, das kenntlich zu machen. Und kommen dann wird es zu spät. Und dann haben sie plötzlich langfristige Erkrankungen, mit denen sie gar nicht gerechnet haben. Also das muss man mitbedenken, ohne dass ich das Problem völlig beiseite schieben möchte.
Professor Klaus Dörre ist bei uns Soziologe und wir sprechen über Arbeitszeiten und die Debatte, sollten wir eigentlich alle mehr arbeiten? Und da fragt man sich natürlich schon, was steckt eigentlich wirklich hinter dieser Debatte, bevor wir jetzt wirklich in jedes Detail reingehen. Ist das eigentlich, Herr Dörre, eine Debatte, die sich um ganz andere Dinge dreht, nämlich um das Thema zum Beispiel Verteilung, Ungleichheit?
Das könnte schon sein. Es entsteht ja der Eindruck, als müsse man immer ganz unten ansetzen, gewissermaßen bei Menschen, die Bürgergeld oder jetzt Grundsicherung beziehen und so weiter und dort ordentlich Druck machen. Wenn man sich mal vor Augen führt, die Tage ist veröffentlicht worden, ein neuer Bericht der Nichtregierungsorganisation Oxfam zur Vermögensverteilung. Und Sie sehen, dass die Vermögen der Milliardäre explodieren. Ja? Sie vermehren sich, auch in Deutschland sind es 172 Milliardäre, verteilen sich so auf 2000 Familien und die zahlen fast keine Steuern. Ja? Mhm. Das Geld wird irgendwo im Ausland geparkt, das sind Vermögen, die in Aktien angelegt sind, überwiegend. Es gibt den Vorschlag von Gabriel Submann, einem prominenten Ökonomen, eine Reichensteuer einzuführen für Vermögen ab 200 Millionen. Und zwar mit einer Mindestbesteuerung. 2% dieses Vermögens. Die Schätzungen gehen auch vom DIW dahin zu sagen, das würde jährlich 17 Milliarden in die öffentlichen Kassen spülen. Und darüber gibt es bei uns keine wirkliche Debatte. Also mein Eindruck ist, wenn ich noch eins hinzufügen darf, also konkretes Beispiel, ich habe auf einer Betriebsversammlung Opel Eisenach zwei Tage vor den Landtagswahlen gesprochen in Thüringen und hatte dieses Beispiel, Tax the Rich, besteuern der Vermögen und das Geld nutzen für den sozial-ökologischen Umbau. Das war die einzige Intervention, wo niemand geklatscht hat, auch nicht die Gewerkschafter. Das heißt, man glaubt nicht daran, dass man den Reichen, wenn man so will, ans Portemonnaie kann. Ja? Oder fühlt instinktiv, also, man könnte selbst betroffen sein, was natürlich Unfug ist.
Es gibt ja auch berechtigte Zweifel daran, dass das klappt, weil der Wille nicht da ist. Aber die Frage wäre auch nach der Effizienz. Also 17 Milliarden klingen ja angesichts von 1000 Milliarden, die wir gerade als neue Schulden aufgenommen haben über die nächsten 10 Jahre oder 500 meinetwegen, geradezu wenig. Also was soll ich mit denen machen? Insofern scheint das ja irgendwie ein bisschen Symbolpolitik zu sein. Ich frage mich trotzdem, wenn das eh schon so ist, dass die Schere auseinandergeht, und ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, weil das belegbar ist, was bringt es dann sozusagen anzusetzen an denjenigen, die arbeiten, also bei den kleinen Leuten anzusetzen und da Druck zu machen?
Ja, das ist der Punkt, auf den ich raus wollte. Natürlich kann man mit den 17 Milliarden nicht alle Löcher schließen, aber es wäre verfügbares Geld. Ne? Der entscheidende Punkt ist aber, dass viele sagen, wenn bei denen oben nicht angefangen wird, warum dann ich? Ja, und dann setzt schnell eine Überlegung ein, wenn es nicht mehr für alle und alles reicht. Wer sind dann diejenigen, die durch den Rost fallen sollen? Hm. Und jetzt sage ich mal was Bösartiges. Schon vor 15 Jahren haben wir quantitativ untersucht in einem Betrieb Mercedes, Daimler, hier im Land Baden-Württemberg. Hm. Auf die Frage, ob eine Gesellschaft, die versucht, alle mitzunehmen, dauerhaft überleben kann, haben 54% der Arbeiter repräsentativ in dieser Befragung gesagt, nein, kann nicht funktionieren. Haben die Betriebsräte gesagt, die Kollegen haben die Frage nicht verstanden. Dann haben wir das qualitativ untersucht und es kam genau dieser Mechanismus. Also man ist solidarisch, aber möglicherweise nur an den Grenzen der Stammbelegschaft. Und die, die nichts leisten, fallen durch den Rost. Und das ist eine gefährliche Dynamik. Also wenn man keine Gerechtigkeit nach oben herstellen kann, setzt sehr schnell ein Denken ein, sozusagen die Gerechtigkeit nur noch in der Abgrenzung nach unten zu suchen.
Ja, aus dem Schlagwort Transformation der Wirtschaft, das wir noch vor ein paar Jahren ganz hoch im Kurs hatten, da ist jetzt eine Rettung der Wirtschaft geworden. SWR1-Leute mit dem Soziologen, spezialisiert auf Arbeitsmarkt- und Industriesoziologie, Klaus Dörre. Und viele sehen die Lösung darin, wieder zum Alten zurückzukehren. Ist die Transformation der Wirtschaft damit erstmal vorerst gescheitert?
Sie ist blockiert, aber die Rolle rückwärts wird nichts bringen. Also etwa das Aus vom Verbrenner aus, das könnte kurzfristige Entlastung bringen, weil man in der Autoindustrie mit verbrennungsmotorischen Fahrzeugen immer noch besser verdient. Aber die Zukunft wird anderen Antrieben gehören. Vor allen Dingen wird sie gehören nachhaltigen Mobilitätssystemen, wo man die gesamte Mobilität in den Blick nehmen muss und der individuelle Pkw-Verkehr abnehmen wird. Und wenn die Autohersteller, auch die Endhersteller, nicht zu Anbietern von Mobilität werden, Mobilitätskonzepten, dann werden sie nicht bestehen in Zukunft. Deshalb ist das, was jetzt passiert mit Infragestellen der Klimaziele, Rolle rückwärts beim Verbrenner aus und so weiter, das schafft im Grunde Planungsunsicherheit. Stellen Sie sich mal vor, Zulieferbetriebe, die jetzt damit kalkuliert haben, dass die Zukunft der E-Mobilität gehört. Ne? Und jetzt kommt April. Das ist eine solche Planungsunsicherheit. Ne?
Das nennt sich Technologiefreiheit.
Ja, aber das ist ja, also da sagen uns auch Geschäftsführer, das ist lächerlich mit Technologieoffenheit. Damit ist ja immer gemeint, dass man sozusagen Dekarbonisierungsziele relativiert oder sie formell anerkennt, aber sie in die Zukunft verschiebt, Sanktionen runterdekliniert und so weiter. Ja, das ist ja nicht wirklich Technologieoffenheit in einem Sinne, dass man jetzt Verbote korrigieren müsste, die innovativ wären. Ne? Und jetzt sagen wir doch mal ehrlich, was ist die Hauptschwäche der deutschen Automobilindustrie? Ist eine Innovationsschwäche. Ja, also die deutsche Autoindustrie hat nach der großen Krise 2007 bis 2009 Gewinne gemacht, nur im Bereich Financial Services und im Bereich der hochpreisigen SUVs, Luxuslimousinen und so weiter. Da kamen die großen Gewinne. Die Volumenmärkte sind vernachlässigt worden und es hat zu wenig Innovationen in elektromotorische Antriebe gegeben. Kleines Beispiel, Betriebsräte im Ford-Konzern. Da ist ja das Werk in Saarlouis jetzt geschlossen, in großen Teilen. Die haben erzählt, sie haben einen chinesischen BYD auseinandergenommen und haben versucht, die Sensorik zu verstehen und haben sie nicht verstanden. Das heißt, es gibt inzwischen Technologievorsprünge in China und das nicht nur in der Autoindustrie, Maschinenbau und so weiter. Und es ist auch kein Distinktionsmerkmal für reiche Chinesen, jetzt eine deutsche BMW oder Mercedes, was auch immer, Karosse zu fahren. Ja.
Also im Umkehrschluss, wir haben auf der einen Seite ja heute Morgen in den Nachrichten, haben wir gerade gehört, die Automobilindustrie blickt pessimistisch in die Zukunft. Wir haben gerade heute Morgen auch gehört, der Anteil von E-Autos in Deutschland wächst, aber zu langsam, um den Verkehr zügig klimaneutral zu machen.
Ja.
Stammt vom DIW, also vom Institut für Wirtschaftsforschung, die Auswertung. Grund sei fehlende politische Klarheit. Das haben Sie gerade dargelegt. Wenn wir also technische Innovationen hier verpasst haben, die Chinesen haben ja überall gleichzeitig. Die bauen Kohlekraftwerke, die machen Gas, die machen eigentlich alles gleichzeitig. Das haben wir verpasst.
Aber haben den Verkehr zu 50% auf E-Antriebe umgestellt.
Haben wir das verpasst hier in Deutschland?
Ja, also es ist zu spät gekommen. Ich kann mich erinnern, Anfang der 1990er, Ende der 1980er Jahre gab es einen VW-Manager Gödewehr, der schon dafür geworben hat, dass man nachhaltige Mobilitätssysteme braucht, ja, und den individuellen Pkw-Verkehr da anpassen muss. Der hat 2022 ein Buch veröffentlicht und hat Bilanz gezogen und hat gefragt, was ist seither passiert? Nichts. Ja, also eine enorme Innovationsschwäche. Mit dem Effekt auch, dass der Verkehrssektor zur Emissionsreduktion überhaupt noch nichts beigetragen hat. Ja, das ist ein gravierendes Problem, das politisch mitverursacht ist. Wenn ich ein Beispiel nochmal sagen darf, VW-Werk in Zwickau, ja, ausgerichtet auf Elektromobilität. Man hat die Belegschaft mühevoll davon überzeugen müssen, dass der Elektromobilität die Zukunft gehört. Eine blaue Partei hat von Anfang an gesagt, das wird Klimaplanwirtschaft funktioniert nicht. Ja. So, dann haben die tatsächlich mit der sogenannten Umweltprämie, also konnten die Nachfrage nach E-Pkw und E-Motoren nicht befriedigen. Ja. Es war eine enorme Nachfrage. Und dann wurde diese sogenannte Umweltprämie gestrichen und die Nachfrage nach E-Autos brach singulär in Europa ein. In einem Ausmaß, was einzigartig war.
Das ist ein politischer Fehler
gewesen.
Der Kardinalfehler von Robert Habeck?
Das war ein Fehler, ja. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass Habeck vieles richtig gemacht hat und ihm vieles zu Unrecht vorgeworfen wird. Aber was Sie sehen müssen, das kann man verallgemeinern. Jede Zukunftstechnologie muss durch einen Teil der Tränen, bis sie sich sozusagen wirtschaftlich, einzelwirtschaftlich rechnet. Und in der Regel braucht es einen Staat, der sozusagen überbrückt. Ne?
Aber ich komme nochmal auf die blaue Partei zurück.
Ja.
Hat die jetzt einen Punkt damit zu sagen, Klimaplanwirtschaft funktioniert nicht, also haben es die Chefetagen verschlafen oder haben wir doch eine Überregulierung der EU, die dem zugrunde liegt, oder beides?
Also wir haben keine Überregulierung der EU. Es ist oft unklug, wie das politisch gemacht wird. Da müsste man jetzt aber ins Detail gehen. Ne? Also es gelingt nicht, wenn das von der EU-Ebene runtergebrochen wird mit den Dekarbonisierungszielen, etwa das Fachwissen bottom-up zu mobilisieren. Ja? Alle die Beschäftigten, die wir befragen, die sagen alle, wir sind Fachleute für Mobilität. Aber uns fragt keiner. Ja? Und die in Berlin und anderswo, das ist eine Laienschauspieltruppe, die keine Ahnung haben. Und wir können ihnen aber sagen, wie es funktioniert und es fragt keiner. Ja? Also das ist schon ein Punkt, kann man sagen, den macht sich die AfD zunutze. aber sie handelt gegen wirtschaftliche Vernunft. Also die Agitation gegen Klimaplanwirtschaft übersieht zum Beispiel im Osten, da gehen, wenn die E-Mobilität scheitert, 10.000 Direktarbeitsplätze in der Autoindustrie verloren. 10.000. Das sagen sowohl die Arbeitgeber als auch die Gewerkschaften. Ja, das müssen sie mal 5 oder mal 7 nehmen, weil da viele andere Arbeitsplätze dranhängen. Ja, das heißt, sehenden Auges predigen die eine Politik, die wirtschaftlich eine Katastrophe bedeutet für die Branche. Ja, und das wird oft nicht gesehen. Ja.
So, Klaus Dörre ist bei uns. Heute Abend sind Sie im Bilderhaus in Gschwendt auch und werden dann Vortrag halten. Und ist aber pickepacke voll, glaube ich. Ne? Da geht nichts mehr.
Es ist angeblich ausverkauft, ich weiß es nicht. Es wurde sogar Eintritt genommen, was mir irgendwie ein bisschen peinlich ist.
Warum?
Ja, weil ich normalerweise, der Wissenschaftler tritt nicht für Geld auf. Ja. Aber das ist offenbar so das Format, das wusste ich gar nicht.
Sie können ja Ihre Gage spenden.
Ja, das sowieso.
Ja. Wir haben hier die ganze Bandbreite der Meinungen. Ich fange mal mit Herrn Zimmermann an aus Königsbach-Stein. Der möchte wissen, es wäre interessant und auch wichtig zu erfahren, auf welcher Datengrundlage der Herr Professor seine Aussagen trifft.
Ja, sind verschiedene Datensätze, aber Statista ist eine unglaublich gute Quelle. Ja, also die Sozialstatistik in Deutschland ist sehr gut, wird auch immer besser. Dann aber zum Beispiel der Index Gute Arbeit ist eine wichtige Datenbasis. Aber es gibt gerade auch zu Sorgearbeit und so weiter eine Reihe von Spezialuntersuchungen. Und wir selbst führen natürlich auch Erhebungen durch, vorwiegend qualitativer Art, also mit Intensivinterviews. Aber auch quantitativ haben wir eine Bevölkerungsbefragung gemacht, machen quantitative Erhebungen in den Belegschaften und so weiter. Also es ist eine Vielzahl an Daten. Und ich hoffe, ich trete jetzt keine Lawine los. Wer genaueres wissen möchte, kann mich anmelden und ich kann dann immer auch mal einen Text dran heften, etwa zur Autoindustrie. Mhm. Und da gehen dann die Datenquellen auch aus den Fußnoten hervor.
Das haben Sie selbst entschieden.
Das habe ich so gesagt. Ja, mal sehen, was passiert.
Mal sehen, was passiert, genau. Svenja, die möchte gerne wissen, SWR1-Hörerin, warum finden solche Menschen wie Sie eigentlich, oder finden Sie Gehör bei führenden Politikern? Ich würde sagen, ja, schon.
Also ich werde häufiger eingeladen, jetzt zuletzt im Ministerium von Frau Baas, aber auch eigentlich bei allen demokratischen Parteien. Ob das, was wir sagen, dann ankommt, ist eine ganz andere Frage. Also ich habe oft das Gefühl, dass es so einen Filter gibt und viele Politikerinnen und Politiker vor allen Dingen das hören, was sie hören wollen und anderes nicht. Aber insgesamt, glaube ich, ist eine große Ratlosigkeit sozusagen bei den politischen Entscheidern. Und das kann schon sein, dass man da was platzieren kann.
Mhm. Hubert Strobel schreibt uns, China hat zum Thema Elektroautos. China hat die Elektroautos in den Städten eingeführt. Dieses Argument haben wir hier in der Sendung auch schon mal gehört von Hans-Werner Sinn. Um die Smog-Emissionen aus den Städten herauszubringen. Draußen stehen die Kohlekraftwerke und liefern den Strom für die Elektroautos. Also daran ist nichts rosig seiner Meinung, sondern pragmatisch. Und viele Experten fallen darauf rein.
Das stimmt nur begrenzt, weil es tatsächlich gelungen ist, wenn die Daten stimmen, dass die Emissionen in China sozusagen erstmals gestoppt worden sind, also die Erhöhung gestoppt worden ist. Ne? Und das ist schon mehr als nur aus den Städten raus. Und sie haben sehr ehrgeizige Pläne, die sie in der Regel einhalten. Das hat jetzt nüchtern wettbewerbspolitische Gründe. Die wollen Weltmarktführer werden in Sachen E-Mobilität und wollen sich damit auch abgrenzen zu den USA und erschließen neue Geschäftsfelder in Indien beispielsweise. Und die europäische Autoindustrie trabt hinterher. Das ist ein Dilemma.
Mhm. Die Arbeiterschaft, die kriegt da natürlich Angst. Haben Sie einen Überblick, wie reagiert die Arbeiterschaft darauf, auf diese Angst vor Arbeitsplatzverlust? Ja, weil denen ist es ja im Grunde egal. Also es ist ja klar, dass man für einen Verbrenner viel mehr, also wenn wir mal jetzt bei der Automobilindustrie bleiben, immer das ewige Thema, viel mehr Arbeitsstunden braucht als für ein Elektroauto, das ja viel einfacher konzipiert ist.
Also die Unsicherheit ist groß, aber beispielsweise bei VW, als wir in Braunertal geforscht haben, es war klar, von den 15.000 Arbeitsplätzen werden im Zuge der Antriebswende bis zu 8.000 wegfallen. Trotzdem hatte niemand Angst. Ja, weil alle sind davon ausgegangen, VW, da passiert uns nichts, der Konzern wird für uns sorgen. Das hat sich geändert mit der einseitigen Aufkündigung des Haustarifvertrags und der langfristigen Beschäftigungsgarantie. Und seither ist nichts mehr sicher. Und das strahlt aus auf das gesamte, auf die gesamte Industrie in Deutschland, auf die gesamte Wirtschaft. Das ist eine Pilotfunktion. Da ist eine Zeitenwende in einer Arbeitsbeziehung. Und das ist, die Unsicherheit ist gravierend.
Da haben wir das ganze Thema künstliche Intelligenz noch gar nicht mitverhandelt. Wir sind jetzt am Ende der Zeit und es war ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Klasse. Ich bedanke mich sehr. Auch mir hat es großen Spaß gemacht.
Danke sehr.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.